Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört wie heißen wir? Wir heißen Insert Moin und wir reden heute über D4. Ich bin der Manu, bei mir der wunderschöne Micha.
Schön, ja, danke. Guten Morgen.
Deine Stimme klingt gar nicht mehr so erotisch. Hast du mit deinem Mikro los?
Nee, ich bin nicht so nah dran, aber ich kann das wahrscheinlich jetzt, auch verändern.
Ja, so ist gut. Also ich bin schon ziemlich.
Und ja. Da drüben aus der blauen Ringecke, der Ghostwriter von Helene Fischer. Guten Morgen, Robin.
I wish. Hallo, Gunther. Dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, mein Freund.
Ja, das stimmt natürlich. Du bist der Robin von Hooked Magazine.
Ja, yeah, nur Hooked.
Hooked, ja, aber halt ein, ja, wie auch immer. Ihr macht ja nicht nur Podcasts und nicht nur Videos,
genau. Nee, wir machen ja alles. Wir sind ja ein Allround-Magazin.
Genau, from ex-Giga-Fame und natürlich auch from Insert Moin-Fame. Ja. Du warst schon unzählige Male zu Gast. Und wen wundert's? Heute geht's, heute geht's mal nicht um irgendwelche heulenden Motorengeräusche. Wir reden nicht über ein Rennspiel und du bist trotzdem zu Gast.
Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz.
Aber sag doch noch mal ein paar Sachen zu dir, falls die Leute wirklich nicht wissen, wer du bist.
Okay, hallo, ich bin der Robin. Wie gesagt, früher von Giga. Seit Dezember letzten Jahres bin ich mit dem Thomas Golk, der auch früher bei Giga war, haben wir ein neues Magazin gestartet, ein Unternehmen namens Hooked. Und das ist ein wunderbares Spielemagazin, mit dem wir podcasten und Videos produzieren, nicht nur im Gaming-Bereich, auch andere Sachen. Ich habe jetzt gerade so eine Retrospektive über die Harry Potter-Filme gestartet. Und wir starten jetzt nächste Woche unseren Livestream. Und wenn ihr Leute mit Geschmack seid, dann müsst ihr das unbedingt angucken oder anhören.
Ja, unsere Hörer, ihr habt ja damals gesagt in einer eurer Folge, unsere Hörerschaften würden sich gar nicht so überschneiden. Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Ich glaube, dass wir eine recht hohe Schnittmenge haben an Hörern, aber ihr natürlich noch so einen Schwung an, ich sag mal, eher jüngeren Giga-Fans mitgenommen habt von früher, oder?
Ja, ich glaube halt, deine Zuschauer sind klüger. Das kann ich halt, weil jeder, der das hört, ist ja einer deiner Zuhörer, ist damit auch klug.
Weißt das stimmt, du?
Ja. Damit kann ich gerade niemanden beleidigt haben, weil wenn die es ja hören würden,
können sie ja das. Du gehst wie immer auf dünnes Eis, aber das passt ja auch zu dem Spiel heute. D4, Micha, ist ein Spiel von Sveri, halt wieder so ein Japaner, der sich einen Künstlernamen zugelegt hat.
Wieder so ein Japaner, der.
Lass mich doch mal den Satz zu Ende reden.
Entschuldigung.
Der sich einen Künstlernamen zugelegt hat, damit er im Westen auch gut ausgesprochen werden kann.
Ja, das stimmt.
Ja, so sollte der Satz.
Biffy B für den Osten gemacht.
Genau. Das war so ein Satz, das klang so wie wieder diese japanischen TV-Shows
nein.
Oder so, weißt
nein,
du so.
Nein.
Die Japaner wieder.
Also er heißt natürlich nicht wirklich Sveri. Man kennt den Namen vielleicht so ein bisschen von Deadly Premonition, oder? Wer das gespielt hat oder wer sich damit beschäftigt hat, dem ist der Name schon mal über den Weg gelaufen.
Ein bisschen, der ist damit berühmt geworden. Ja. Also der war natürlich vorher schon in der Branche, der hat zum Beispiel Spy Fiction heißt das, genau. Hat er gemacht und ein paar andere Sachen. Aber Deadly Premonition, das war so ein ungewöhnlicher Titel, der eigentlich total alle gespaltet hat. Also es gab entweder Leute, die fanden es großartig, wie ich, oder es gab Leute, die damit gar nichts anfangen konnten. Und das fantastische Spiel. Also das war im Prinzip Twin Peaks als Computerspiel. Und der ist damit richtig berühmt geworden. Und das war auch genau der Grund, weshalb ich mich tierisch auf D4 gefreut habe.
Ja, Robin ist, glaube ich, auch großer Deadly Premonition-Freund, oder?
Ja, aber ich hasse es auch.
Aber das gehört ja dazu, genau. D4 soll natürlich alles besser machen. Ist im September exklusiv für die Xbox One erschienen. Muss man vielleicht auch ein bisschen in Anführungsstrichen sagen, leider nur für die Xbox One. Weil so ein richtiger Kassenschlager war es jetzt nicht wirklich. Aber fangen wir mal vorne an. D4 ist ein Episodenspiel, also angelehnt so ein bisschen an die Telltale-Erzählform, aber mit dem Unterschied, dass das Spiel als komplette Staffel sozusagen rauskommt. Also wie wenn man die Telltale-Spiele eben abwartet, ist das Spiel zwar aufgeteilt in Episoden, aber wenn man das Spiel jetzt kauft und so wie es erschienen ist, ist es gleich als komplette Erzählstruktur erschienen, oder? Es ist zumindest die erste Season. So.
Nee.
Nee. Scheiße.
Leider nicht. Korrigiert mich. So war es bei mir zumindest. Wie war es denn richtig?
Also das sind jetzt explizit die ersten beiden Episoden, Episode 1 und 2. Es kann natürlich sein, dass sie dann den nächsten Content-Drop, wenn es denn jemals geben wird, direkt Season 2 nennen. Aber de facto endet das mit einem gigantischen, riesigen Fuck-off-Cliffhanger, ohne dass irgendwas je erklärt wurde. Und das ist, also das fühlt sich nicht wie eine komplette Staffel an, sondern eher wie der Pilot einer Staffel, fand ich zumindest.
Ja, also es war, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel geplant waren, also wie viele Content Schübe, die machen, aber da war wohl schon die Rede, glaube ich, von 3 oder 4, ne? Und wenn ich mich nicht irre. Also schon, die hatten schon einiges vorgehabt. Mhm. Und dieser ganze Block, der ist, also den man jetzt runterladen kann, der ist sowieso auch nochmal unterteilt, zusätzlich in, ich glaube, 4 Kapitel, ne?
Das also sind jetzt 3 Episoden, also das Prolog, Episode 1 und Episode 2,
genau. Jetzt dabei ist. Ja, 3 Stück. Und es sieht, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Verkaufszahlen aussehen, aber ich habe, es ist aber alles davon abhängig, wie gut sich dieses Spiel auf dem Markt macht und wahrscheinlich, das ist ja jetzt auch ein Xbox Live Gold Dings da, Bumster Bonusprogramm drin gewesen. Und je nachdem, wie viel, ja, ich weiß nicht, wie es heißt, Games with Gold oder sowas, ne?
Ja, klar, Games with
Gold. Und Gold Bums. Super. Und je nachdem, wie groß das Interesse ist, geht's da vielleicht weiter, weil das wäre, glaube ich, schon relativ früh kommuniziert, auch auf seinem Twitter-Account, wenn das kein großer Erfolg wird, dann wird's da wohl leider auch keine Fortsetzung geben.
Ja, ich habe selten so traurige Twitter-Nachrichten gesehen wie die von Swery, weil er einfach ganz klar gesagt hat, das verkauft sich scheiße, alles ist doof und ich kann das nicht mehr realisieren.
Ja.
Das fand ich sehr traurig.
Das ist wirklich sehr, sehr schade.
Deswegen wollen wir aber trotzdem heute über das reden, was bis jetzt da ist, weil das schon sehr faszinierend ist, was bis jetzt passiert ist in diesem Projekt. D4, nochmal so zum Namen zu erklären, steht auch als Untertitel dabei, Dark Dreams Don't Die. Aber das D4 zieht sich auch durch das gesamte Spiel. Also einerseits geht es viel um die vierte Dimension, nämlich Zeitreisen-Elemente, deswegen eben auch D4. Und der titelgebende Held David Young, titelgebend wäre jetzt übertrieben, aber fängt natürlich auch mit D an, der ist auf der Suche nach dem Mörder seiner Frau, war es glaube ich, doch Freundin. Und die sagt in dem letzten Atemzug, find die, und meint eben den Buchstaben D. Und daraufhin begibt man sich auf die Suche nach diesem, als Art Privatdetektiv, nach diesem Mörder. Und erzählt wird das Ganze wie ich schon gesagt habe, wie ein Telltale-Spiel in einer sehr linearen Form, wie so ein klassisches, ja, klassisch ist jetzt der falsche Ausdruck, aber halt so in einem Adventure-Stil, oder? Robin, wie würdest du es beschreiben?
Ja, also insofern, wie man eben auch Telltale Adventures als, genau, Adventures bezeichnet.
Als neue Form der Adventure-Erzählform.
Genau. Im Grunde hast du da genau das, was Deadly Premonition so stark gemacht hat, minus das nervige Gameplay. Das haben sie schön rausgelöscht, sodass du im Grunde nur noch durch von A nach B läufst und sehr, sehr viel anklicken kannst, um es zu erkunden. Aber das einzige Gameplay, was du wirklich dabei hast, sind halt die Gesprächsoptionen, die du wählst, und die Quicktime-Events. Ganz selten mal entscheiden sie sich doch dazu, wirklich was reinzubringen, wo du wirklich mehr aktiv spielen musst, und dann kommen irgendwelche Minispiele, dann wird das Spiel auch sofort schlecht. Aber solange sie sich vom Gameplay fernhalten und sich nur auf diese Quicktime-Events und die Dialoge konzentrieren, solange fand ich es immer großartig.
Ja. Und im Gegensatz zu dem Telltale-Spiel ist es schon deutlich abstruser, oder? Ja, um es mal gelinde auszudrücken.
Wo soll man da anfangen? Also ja. D4 ist ziemlich durchgeknallt. Ich weiß wirklich nicht, wo ich es anfangen soll. Also die Sache ist, es sieht auf den ersten Blick aus wie so ein relativ obligatorisches Detektivspiel. Also es fängt an, du bist du bist der David Young. Es bedient sich ziemlich vieler Film-Noir-Mittel. Der Typ ist halt auch so ein Privatdetektiv mit den typischen Hosenschürzen und weißem Hemd und so weiter und so fort. Und er hat natürlich einen Partner bei der Polizei, der ein bisschen breiter ist, ein bisschen korpulenter, der Typ. Und soweit erstmal nichts viel Schlimmes, bis die erste.
Ja, und sehr westlich, also sehr amerikanisch. Also es spielt in Boston und es hat auch
genau.
sehr von der Ästhetik und von wie so eine 90er Jahre Cop-Serie. Also selbst
ja.
das Intro erinnert ja so ein bisschen an so eine 90er TV-Sendung.
Also diese Übergangsschwelle von den 80ern zu den 90ern, diese Krimiserien, so in diese Kategorie kann man das packen. Und dann denkst du, ach ja, alles ganz normal. Und dann kommt die erste Figur ins Bild gesprungen und das ist eine Frau, die sich für eine Katze hält. Und ein Katzenkostüm anhat.
Oder eine Katze, die eine Frau ist.
Oder so. Das weiß man noch nicht so genau. Die zwei unterschiedliche Augenfarben hat, hat so Katzenöhrchen auf dem Kopf drauf, die faucht dich an und springt durch die Wohnung. Und da denkst du erstmal, okay.
Was, alles klar.
Was ist hier los?
Aber alle reden so, als wäre es halt eine Katze.
Ja.
Ja. Und naja, du siehst ja auch im Flashback, dass sie mal eine Katze namens Amanda hatten, offensichtlich. Nur jetzt ist sie halt ein Mensch. Und
genau.
Zieht sich lasziv an und macht Dinge.
Ja, also macht halt auch alles Katzenmäßige so und klaut ja auch mal das Essen oder sitzt auf dem Balkon und guckt raus, also
und sehr katzenart. Und ist ein Shopkeeper, kannst du nebenbei
machen. Genau, ganz zufällig kannst du bei der halt auch Lebensmittel kaufen, um dich zu heilen. Und es geht weiter, also das Ganze, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, warum und wieso, weil die Teil der Spannung ist natürlich auch dann die Mysterien so nach und nach zu entpflücken und so weiter und so fort, aber du triffst Charaktere, die alle irgendwie ein Extrem haben. Also da gibt's zum Beispiel so einen Marshall, also es spielt später auf dem Flugzeug und da gibt's da so einen Marshall und der ist so aggressiv und so fies drauf, dass der seinen Kugelschreiber zerdrückt.
Und
vor Wut, weil der einfach so sauer ist und das und dann gehst du weiter und denkst, okay, was war das? Und plötzlich taucht da so ein Doktor auf, ein riesiger schwarzer Mann, der die ganze Zeit so einen Mundschutz vor dem Mund hat und immer sein Besteck in der Hand hat in einem Flugzeug, wo bemerkt.
Also es ist kein Doktorbesteck, sondern ein Besteck, also Messer Besteck,
und Gabel. Ja, Messer und Gabel, genau. Und das schleift er die ganze Zeit und er redet die ganze Zeit total langsam und lethargisch.
Das hat mich so an Lost erinnert, dieser Charakter. Da steht auch irgendwann mal so ein Riese im
Mikro. Twin Peaks eher, oder?
Und ja, oder Twin Peaks, genau. Und so geht es weiter. Also das ganze Spiel hat ein riesiges Roster an verrückten Figuren. Und das Tolle an die FOF ist, finde ich, dass, obwohl sie alle extrem verrückt sind, total durchgeknallt sind, dass wenn du die eine Weile beobachtest und eine Weile mit denen sprichst, du trotzdem aber immer noch total tiefe menschliche Züge in denen findest.
Ja, und es macht einfach einen Heidenspaß, diese Charaktere zu erkunden und diese Umgebung heraus zu tüfteln, was da passiert. Und wie gesagt, man ist ja dann auch in diesem Flugzeug und dann passieren ja auch mysteriöse Dinge. Also auch innerhalb der Geschichte ist ja nicht nur die Charaktere mysteriös und durchgeknallt, sondern auch das, was da passiert von der Handlungsabfolge. Und man erlebt einfach Dinge, die man so nicht erwartet und die man auch nicht voraussehen kann. Also, dass man auf einmal mitten im Flugzeuggang mit einem mit einem Schaufensterpuppenbein Baseballs zurückschlägt. Weißt du, sowas erwartest du einfach nicht. Und das ist schon sehr grandios irgendwie erzählt und geschrieben.
Ja.
Und Robin, ich finde, es hat technisch die Nase vorn gegenüber den Telltale-Spielen, was so die Charaktere, also du bist doch so ein Giga-Mensch, was so Grafik und
was soll das denn heißen?
Angeht.
Selber, Alter.
Ja, red mal über die
Grafik. Ich draußen, komm sofort. So, was
machst? Die Grafik ist doch besser als bei Telltale, oder?
Also ich als Giga-Mensch würde dazu ja sagen. Ja, also die Grafik ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Das hat mich aber auch tatsächlich überrascht, weil Deadly Premonition ja so ein technisches Desaster war und ist. Und wenn, als ich mir dann die vorangeguckt habe, es sieht dann erstmal auch gar nicht so besonders gut aus, aber die Action-Sequenzen sind hervorragend choreografiert.
Boah, ja.
Choreografiert, genau. Und dann sind die Gesichtsanimationen dabei auch noch richtig gut. Da ist dann wirklich der Unterschied zu Telltale ganz, ganz groß, weil wenn die da immer sich so seltsam bewegen und die Kamerafahrten sind komisch und dann pausiert es immer zwischen den Szenenübergängen. Und wenn du das dann mit die vorvergleichst, wo du einfach diese Action-Szene im Flugzeug im Besonderen kann einfach mit jedem Hollywood-Film mithalten. Das war hervorragend gedreht.
Ja, und was ich auch toll finde, wir haben ja auch über die Charaktere gesprochen, sie schaffen es halt auch trotzdem den Charakteren, das ist ja ein sehr stilisierter Look, also es sieht alles sehr stark in diesen Cell-Shading-Comic-Look-Stil irgendwie so aus, aber sie haben unglaublich viel Charakter in den Charakter reingepackt. Also ja. die Gesichtsausdrücke, die so ganz feine Bewegungen, Körpersprache und so weiter, das kannst du alles total gut ablesen. Und um einen direkten Vergleich mit Telltale zu suchen, Telltale sieht ja oft sehr stachsig aus, also sehr, ja, sehr.
Und so puppenartig halt.
So, ja, genau, so künstlich, so. Ich muss auch ehrlich sagen, ich mag die meisten Telltale-Spiele gerade deshalb nicht, weil die wollen ja irgendwie große Dramaturgien auf den Tisch legen, aber das scheitert ja schon daran, dass man mit diesen Holzpuppenfiguren sich nicht identifizieren kann. Und die Four umgeht das spielend. Also die haben nicht nur abgesehen von der ganzen Präsentation mit der Musik und der ganzen Inszenierung und auch wie du herangeführt wirst an die Charaktere, ist das toll, sondern auch technisch irgendwann hast du dich dann an diesen Comic-Look gewöhnt. Der ist so ein bisschen, also wenn man auf einem großen Bildschirm spielt, ist der so ein bisschen flimmerig, finde ich, an einigen Stellen. Also ja. Ist die so Kanten, also diese Cell-Shading-Kanten, die sehen nicht so fein aus. Aber ich habe das dann später nach einer Zeit nicht als Mangel, sondern eher so als Stilmittel empfunden irgendwie so. Und da war dann relativ schnell in der Welt drin. Also gefällt mich gut. Auch die Beleuchtung ist total cool. Also gerade so Szenen wie, ich sag ein Stichwort Badewanne oder so Rückschrau-Sequenzen irgendwie, die so in den Gedanken spielen, sind auch total geil und surreal beleuchtet. Also die holen da echt viel raus.
Ja, und ich finde es einfach auch toll erzählt. Also gerade, weil es eben nicht so linear abläuft wie die meisten Telltale-Spiele oder Adventure-Spiele im Allgemeinen. Es hüpft sehr viel durch die verschiedenen Zeiten hindurch und du befindest dich dann stellenweise schlagartig wieder ganz woanders. Und es macht aber innerhalb dieses D4-Universums halt auch total Sinn, weil ja dieser David Young mit diesen Mementos, wie es im Spiel heißt, also Gegenstände, die irgendeinen besonderen Bezug haben zu einer speziellen Situation, kann er sich quasi in diese Erinnerung rein teleportieren, nenne ich es jetzt mal, und kann diese Situation wieder neu erleben und auch, ja, oder er glaubt zumindest, dass er die manipulieren kann da. Also er kann richtig agieren mit diesen Personen dort auch in dieser Erinnerung. Und dadurch erlaubt es natürlich auch der Regie dieses Spiels wahnsinnig flexibel irgendwie wild durch die Gegend zu hüpfen und Sachen zu machen, die du halt sonst nicht so einfach erzählen kannst. Finde ich, ist total gelungen und wirkt auch nicht so arg überladen, was die Story betrifft, oder?
Ja, was mich da überrascht hat vor allen Dingen, war, dass sie das auf eine spielerische Ebene schaffen zu bringen. Weil ich bin auch auf spielerischer Ebene davon ausgegangen, dass es Telltale ist, Punkt, wo du eben von A nach B gehst und das war's. Aber du kannst dann ja tatsächlich ab einem gewissen Punkt jederzeit quasi in dein Apartment zurück oder in die Erinnerung zurück. Kannst quasi selbst entscheiden, wann du wohin willst. Und dann, um Nebenquests zu lösen, die es dann erstmal hier gibt, was auch schon ein Schritt in die richtige Richtung ist, um die zu lösen, musst du dann oftmals durch die Zeit reisen und dann etwa, weiß ja nicht, das sind dann so kleine Sachen, dass du eine aktuelle Zeitung aus deinem Apartment etwa in das Flugzeug in die Vergangenheit bringst und so irgendwie jemanden davon überzeugst, dass du Gott bist, so nach dem Motto. Also das machst du nicht genau so, aber
so
nach diesem Prinzip laufen dort halt die Nebenquests ab. Und die Belohnung für diese Quests ist dann meistens halt einfach die Charakterisierung der Charaktere, dass du einfach mehr Dialoge freischaltest und mehr über sie erfährst. Und das spricht sehr dafür, wie gut die Charaktere tatsächlich geschrieben sind, denn ich habe dann wirklich alles gemacht, was ich machen konnte, weil ich immer mehr über diese jeweiligen Charaktere herausfinden wollte.
Ja. Ja, und sie brechen auch so ein bisschen mit diesen gewohnten Mechaniken, dass man einfach immer nur in den Dialogen irgendwas aktiv drücken kann oder bei Quicktime-Events. Du hast ja auch so eine Art Energieleiste, die du dann quasi wieder füllen musst, um Aktionen, die du durchführst, damit die dann wieder Energie kosten, so rum. Wirkt ein bisschen überflüssig, aber es gibt dir halt so ein bisschen mehr zu tun in so einer Art von Spiel, gell?
Aber das war tatsächlich mein größter Kritikpunkt am Spiel. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber mich hat das genervt, dass du einfach diese Leiste oben hattest und dann für jede Aktion, also immer wenn du irgendwas angeguckt oder benutzt hast, ist dann halt ein bisschen von deiner Energie weggegangen und wenn die leer war, bist du umgefallen. Das heißt, du musst dann einfach immer wieder nach Essen suchen oder Geld dafür ausgeben. Das wirkte, fand ich, sehr, sehr draufgepappt und hat mich daran gehindert, das zu machen, was ich am meisten machen möchte, nämlich mit der Umgebung
alles erkunden. Genau. Das war genau das, was ich gerade euch fragen wollte. Es wirkte so nach dem Motto, wir binden das mal ein ins Spiel, damit man mehr zu tun hat und noch eine Ressource mehr hat. Aber es wirkte so kontraproduktiv, weil man ja daran gehindert wird, alles zu entdecken und alles zu machen. Und gerade dieses Spiel lädt ja dazu ein, irgendwie jedes kleine Schächtelchen anzugucken und da nochmal mit allen Leuten zu reden. Deswegen fand ich das irgendwie total blöd, dann immer wieder zu dieser Katze zu gehen, Sachen zu essen zu kaufen oder überall Sachen zum Essen zu finden. Also wirkte irgendwie total unnötig.
Ja, geh mir
man wird schon was bestraft, was eigentlich positiv sein sollte. Naja.
Weil es halt auch nicht erzählerisch nicht in die Spielwelt passte, dass du einfach für das Aufmachen einer Schublade müder wirst. Also da habe ich da meine Probleme mit, wenn es in der Welt keinen Sinn ergibt.
Ja.
fand ich auch nicht so prall. Also ich fand das irgendwie, also ich fand nicht, dass diese Grundidee grundsätzlich schlecht ist, ich fand es aber zu restriktiv. Also wenn sie es vielleicht ein bisschen lockerer gemacht hätten, dann hätte sich das vielleicht besser eingebunden. Ich fand die Idee durchaus schon interessant, aber ich habe auch nicht so genau verstanden, warum. An der Zeit habe ich mich aber dran gewöhnt. Also immerhin ist die Katze dann immer in der Szene.
Es wirkte Katze verkauft Hamburger, ja, super.
Es wirkte für mich irgendwie so, als ob da irgendjemand im Team gesagt hat, nein, das, damit es ein Videospiel ist, muss es noch irgendwie ein Fail-State geben. Also das war so, das sehe ich so als einzigen Grund, dass man sagen kann, das ist ein Videospiel, weil da kannst du verlieren.
Genau, das was in Telltale-Spielen halt oft vorgeworfen wird, ihr seid nicht genug Spiel, deswegen, das wirkt so wie eine Mechanik, damit es halt mehr Spiel ist, definitiv.
Genau. Ja. Die macht das dann schlechter.
Genauso die Minispiele, die das Spiel eigentlich nur runterziehen. Also Minispiele im wahrsten Sinne des Wortes, so da fallen irgendwelche Icons von oben vom Bildschirm und du fängst sie dann irgendwie auf. Ja, hat überhaupt keine Relevanz. Die versuchen noch irgendwie zu erklären, was das mit der Geschichte oder mit der Frage zu tun hat. Und das wirkt so aufgeklebt wie so ein Flash-Spiel auf irgendeiner Webseite von einer Firma, ja, wo du irgendwie nur, das.
Ja, stimmt, absolut. Die sind zum Glück aber größtenteils ja optional. Ich glaube, man muss sie nur ein-, zweimal machen, so, solche Sachen, oder?
Ja. Das heißt dann, man muss die Schneeflocken sammeln, sagt dann der große schwarze Mann. Und, komisch. Also, es macht ein bisschen, klitzeklein wenig mehr Sinn, wenn man.
Wie bitte?
Kleeblätter waren das übrigens.
Ja. Kleeblätter, stimmt. Das macht klitzeklein wenig mehr Sinn, wenn man mit Kinect spielt.
Ja, Überleitung,
ja. Ja, das ist nämlich, das finde ich nämlich ganz hervorragend bei D4. Ich weiß, das Kinect ist jetzt generell nicht so beliebt bei den meisten Spielern. Ich probiere aber gerne mal Sachen damit aus, wenn sie gut funktionieren. Und ich finde, dass D4 absolut fantastisch damit funktioniert. Ich persönlich, also ich hab gar nicht erst die Controllersteuerung ausprobiert. Ich fand nämlich diese ganze Bedienung, du kannst dann so mit der Hand über den Bildschirm fahren, zugreifen, wenn du dir was genauer angucken möchtest, du kannst blättern, du kannst Gegenstände wegwischen, in den Action-Sequenzen werden deine Bewegung dann synchronisiert und du machst manchmal sogar so verrückte Sachen wie ins Mikrofon schreien, um Megafon anzukurbeln oder so. Und das ist total geil. Also ich fand diese ganze Kinect-Integrierung, ich weiß jetzt nicht, ob das auch daran liegt, dass es jetzt das neue Kinect ist und ob das jetzt generell überall besser funktioniert, aber ich fand das gerade bei D4 hat mir das sehr viel Freude bereitet und hat auch einfach tadellos funktioniert. Also ich konnte gemütlich auf der Couch sitzen und spielen, ohne dass es da Probleme gab. Im Dunkeln, wohlbemerkt. Also ich habe kein Licht angehabt. Und da bin ich schwer begeistert von, weil ich habe eigentlich immer gedacht, also ich habe zum Beispiel vor Jahren, als dann ein Patch nachkam, Heavy Rain zum Beispiel mit dieser Move-Steuerung gespielt und das ging gar nicht. Das war so furchtbar. Ich fand das ganz richtig schlimm. Das war wiederum ein Spiel, was viel besser mit Pad funktioniert hat, aber sie haben halt alles so direkt auf diese Kinect-Steuerung ausgerichtet, dass mir das äußerst optimiert vorkam.
Hast du mit Kinect ausprobiert?
Ja, ich würde das allerdings zweiteilen. Also ich habe es auch zuerst nur mit Kinect gespielt und dann ist mir aufgefallen, dass man ja während des Spiels jederzeit wechseln kann. Also es gibt keinen, also du kannst quasi einfach nur den A-Button auf dem Controller halten und dann wechselt er zur Controllersteuerung und wenn du die Hand raushältst, dann wechselt er zur Kinect-Steuerung. Und deswegen bin ich dann dazu übergegangen, dass ich quasi, wo du die Sektion, in die du einfach rumläufst und Sachen auswählst und die anklickst und Gespräche führst, die habe ich mit dem Controller gemacht, weil es dann einfach genauer ist und weniger frustrierend ist, weil du nicht mehr irgendwie daneben schaltest und sowas. Also, da benutzt du deine Hand ja nur als Mauszeiger. Und das fand ich dann ein bisschen ermüdend, da immer die Hand ausstrecken zu müssen. Aber in den Action-Sequenzen, also funktioniert dieser Kinect ja großartig, weil man eben, wie du sagst, immer genau das macht, was auf dem Bildschirm gerade gemacht wird und nicht irgendwie nur, weiß ich nicht, Sachen in die Luft zeichnen, die so dem entsprechen. So, ich schrei halt wirklich in Kinect oder ich schwing wirklich einen Baseballschläger, all diese Sachen. Deswegen bin ich dann am Anfang eines Quicktime-Events immer in den Kinect-Modus gewechselt.
Und auf dem Sofa aufgesprungen.
So in etwa, genau. Locker gemacht. Und sobald ich wieder einfach nur ein bisschen rumlaufen konnte, bin ich wieder zur Controllersteuerung gegangen.
Ja, apropos Laufen, das hat mich eigentlich ein bisschen gestört. Ich sag so oft bisschen zurzeit. Das hat mich total gestört, dass man nicht frei rumlaufen kann. Also es ist ja eine 3D-Welt. Man kann sich da auch umgucken in dieser Welt, aber man hat so feste Punkte, an denen der Charakter dann immer steht. Also du hast so zwei so Fußtapsen quasi und auf diesen Fußtapsen kannst du dann stehen und bis zu dieser... Ja, genau. Und bis zu diesem Punkt musst du dann laufen und an der Stelle kannst du dich dann wieder umgucken, aber auch immer nur so im 90-Grad-Winkel kannst du dich drehen und dann musst du mit den Schultertasten irgendwie so ein bisschen über die Schulter gucken. Also das fand ich extrem altbacken, einfach nur so.
Ja, weil das ist halt total Kinect geschuldet, ne?
Ja, genau. Aber wenn man dann mit dem Controller da hat, dass man da nicht einfach frei rumläuft. Das wirkte, ja, wirkte irgendwie nicht zeitgemäß.
Man merkt den Spiel als seine Entwickler, Entschuldigung.
Mich hat es nicht gestört, wollte ich nur kurz ergänzen. Also ich kann gar nicht sagen, wieso, aber ich mache ja, also altbacken ist immer so ein Wort, wo ich mich schüttel. Und, aber mich stört es wirklich null. Also es ist wahrscheinlich eine Gewohnheitsfrage auch.
Stört dich denn
also, was man so, das ist so ein, das ist so ein GameStar-Award.
Nee, ein Oma-Award. Doch.
Bei, ich glaube, bei Giga sagen das auch.
Nee, Giga-Award ist voll alt.
Jedenfalls, mich hat es nicht gestört. Also ich habe mich da sehr, sehr schnell dran auch gewöhnt irgendwie und fand das alles sehr, sehr intuitiv. Aber klar, also frei rumlaufen, sowas steigert dann im besten Fall ja dann natürlich dann noch so ein bisschen die Immersion. Auch so ein schönes Wort. Aber die ich fand es jetzt in diesem Fall nicht schlimm. Wie gesagt, also ich habe das sehr genossen, mit der Hand rumzuwedeln. Und die Steuerung fand ich halt wirklich gut.
Du lachst jetzt, wenn der Opa einen Witz macht, ja?
Wie bitte?
Ich war gerade zu sehr damit beschäftigt, um deine Mutterwitz auszudenken, aber ist nicht schnell genug
da gewesen. Du wolltest sagen, man merkt dem Spiel die Entwicklung an, dass die halt für Kinect hin entwickelt haben, oder?
Richtig. Als Auftrag. Also diese ganze Controllersteuerung wirkt halt, oh Gott, Kinect funktioniert und verkauft sich nicht, mach schnell was mit dem Controller. Und das merkt man halt total, also gerade in den Quicktime-Sequenzen merkt man es halt total, dass das so drauf geplatscht wurde und nicht so wirklich hinkommt. Und es macht halt trotzdem noch Spaß, weil es die Dialoge und sowas gibt. Aber ja, es war ein bisschen schade, dass es offensichtlich war, dass da ein oder andere Änderung des Plans gab hinter den Kulissen.
Ja. Sehr schade. Also ein tolles Spiel für Leute, die gerne skurrile Charaktere und Geschichten erzählt bekommen. Spielerisch auch in Ordnung, wenn man mit Telltale-Spielen klarkommt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Die Minispiele kann man auslassen. Und wer Kinect hat, sollte es damit mal ausprobieren. Ich war zu bequem. Ich habe es mit Controller nur gespielt. Aber ich wollte nicht extra Kinect deswegen anschließen. Aber ich find's extrem schade, dass es wahrscheinlich da nicht mehr weitergeht.
Ich glaube, es kommt jetzt echt drauf an, wie viele bei dem kostenlosen Angebot zugegriffen haben. Da hoffe ich halt, dass es ein paar Downloads gab, weil es wäre wirklich, oder dass sie halt zumindest irgendwie die letzten Episoden nochmal in einem, was weiß ich, in einem Buch oder auf der Internetseite irgendwie veröffentlichen.
Comic Form halt, wäre immer sowas.
Ja, meinetwegen, weil das Ende ist halt wirklich so böse. Dieses Ende ist so böse.
Es ist gemein. Es ist wirklich, also es ist ein kliffiger Cliffhanger, Cliffy.
Schlimmer als bei My Name is Earl?
Na gut. Das habe ich nicht gesehen. Aber dieses Ende hat auch gleichzeitig das zusammengefasst, weil es gibt den Schriftzug, das ist kein Spoiler, keine Sorge, es gibt halt am Ende den Schriftzug To Be Continued und da steht dann erstmal nur zur Be Continue und dann kommt ein großes rotes D nachher erst rein, weil das Spiel die vorheißt und das fasst das Spiel, finde ich, wunderbar zusammen, dass einfach sehr viel Liebe zum Detail drin ist.
Sehr schön. Also schaut es euch an. Ist es noch im aktuellen Xbox Gold, wenn man jetzt... Nee. Ist schon vorbei, gell? Also dann habt ihr es vielleicht schon auf der Festplatte. Schaut doch mal nach. Dann danke ich dir für diesen Besuch, Robin.
Ja, gar kein Problem. Gerne wieder.
Dich und Tom und uns kann man natürlich weiterhin auf Patreon unterstützen. Wir sind ja Patreon-Brüder im Geiste.
Alter, jo.
Also schaut unbedingt mal bei Patreon /hooked und /insertmoin vorbei und hookedmagazine.de, genau. Und hookedmagazine.de ist eure Seite, gell? Da gibt es den ganzen Hub an Infos.
Genau.
Super. Dann danke ich dir für den Besuch. Micha, wir hören uns morgen wieder und bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.